بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen heute inshallah ta'ala weiter mit Mukhtasar Minhaj al-Qasidin und dem abschließen oder dem ja wir schließen dann ab die das Thema die Zurückgezogenheit, um über die und zwar wenn man sich zurückzieht, wie man die Geborgenheit durch Allah al-Uns billah tabaraka wa ta'ala verspürt. Zuerst einmal zu einer Aussage von Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Er sagte, sich von den Menschen zurückzuziehen bringt Feindschaft ein und sich ihnen gegenüber zu offen zu zeigen zieht Übel an. Also er sagt, beides hat Nachteile. Also wenn du dich zu sehr zurückziehst, kann es sein, dass die Leute dich nicht mögen, die denken, du wärst überheblich oder du willst mit ihnen keinen Kontakt haben. Das kann Feindschaft bringen. Und zu offen zu sein zu den Leuten, das bringt Übel. Das hatten wir in den letzten beiden Vorträgen schon besprochen. Er sagt, und wer... So sei also zwischen Zurückhaltung und Offenheit. Also wir brauchen ein Mittelmaß. Nicht zu sehr zurückhalten und nicht zu viel Zeit mit den Menschen verbringen. Und wer etwas anderes sagt, ist unvollständig. Also wer sagt, nee, du kannst dich immer zurückziehen oder wer sagt, du kannst die ganze Zeit unter den Leuten sein, der sagt nicht das Richtige. Er berichtet lediglich von seinem eigenen Zustand. Also es ist eine subjektive Einschätzung. Der eine mag das mehr, der andere mag das mehr. Weshalb es nicht zulässig ist, diesen Zustand als Maßstab für andere zu nehmen, die sich in einer anderen Lage befinden. Dann sagt der Autor des Werkes, wenn jemand fragt, was sind die Verhaltensregeln, also Adab al-Uzla, wenn man sich zurückzieht, dann sagen wir, derjenige, der sich zurückzieht, sollte damit die Absicht haben, die Menschen vor seinem eigenen Übel zu bewahren, dann die Sicherheit vor dem Übel der Übeltäter zu suchen. Also schaut auch hier, wie er anfängt, erst einmal, ich will die Leute vor mir schützen. Und dann, ich will mich vor den Leuten schützen. Also immer erst einmal die Betrachtung, ich bin derjenige, der Fehler hat. Also will ich die Leute schonen. Aber es gibt auch Menschen, die haben Fehler, also will ich mich schonen. Er sagt, dann die Sicherheit vor dem Übel der Übeltäter zu suchen, dann der Schwäche zu entkommen, die ihn daran hindert, den Pflichten gegenüber den Muslimen gerecht zu werden und schließlich seinen Eifer einzig und allein auf die Anbetung Allahs auszurichten. Das sind eindeutige Verhaltensregeln. Dann soll er sich in seiner Zurückgezogenheit beständig mit Wissen und Taten, mit dem Gedenken, also Dhikr und dem Nachdenken, Tafakkur, beschäftigen, so dass er die Frucht der Zurückgezogenheit erntet. Er soll die Menschen davon abhalten, ihn häufig aufzusuchen und zu besuchen, damit seine Zeit frei bleibt. Also, das Erste, was er erwähnt hat, war die Absicht. Warum will ich mich zurückziehen? Ich möchte die anderen verschonen und mich verschonen. Dann, was mache ich in dieser Zeit? Ich gedenke Allah, ich mache etwas, was mir nützlich ist. Und er soll dafür sorgen, dass er auch ab und zu mal diese Zeiten hat. Zum Beispiel auch beim Telefon, dass du nicht immer erreichbar bist. Die Leute sollen das wissen. Es gibt Zeiten, da bin ich nicht erreichbar, weil es gibt Menschen, die haben nichts zu tun, also rufen sie dich an. Oder die haben nichts zu tun, also schicken sie dir eine Nachricht und erwarten, dass du antwortest. Aber du hast vielleicht was zu tun. Vielleicht liest du gerade Koran. Oder du schläfst gerade, du hast einen Mittagsschlaf. Oder du bist mit deiner Familie. Das heißt, die anderen Menschen müssen wissen, du kannst mich nicht immer erreichen. Das sollte eigentlich ein Kodex sein, eine Verabmachung oder Verabredung, eine Abmachung unter den Geschwistern, unter deinen Freunden. Kannst nicht einfach, ich habe nichts zu tun, Assalamu alaikum, ja, weißt du eigentlich, und so, ich habe keine Zeit jetzt für deine Sorgen und Kummer. Aber du bist doch mein Bruder. Ja, ich bin dein Bruder, aber du nicht 24 Stunden. Also nicht 24 Stunden, ich bin dein Bruder 24 Stunden, aber ich bin nicht 24 Stunden für dich da. Ich brauche auch Zeit für mich. Das heißt, man muss den Leuten Grenzen setzen. Liebevoll, manchmal leider deutlicher, wenn es jemand nicht verstehen will. Das heißt, es kann nicht sein, dass jede Sekunde, jeder Moment du erreichbar bist. Nein, es gibt Zeiten, da bin ich nicht erreichbar. Ebenso soll er davon absehen, sich nach ihren Neuigkeiten zu erkundigen oder den Gerüchten der Stadt und dem, womit die Leute beschäftigt sind, Gehör zu schenken. Denn all das pflanzt sich im Herzen ein, sodass es selbst während des Gebets aufkeimt. Das Erdringen von Nachrichten ins Gehör gleich dem Einpflanzen von Saat in die Erde. Subhan Rabbi al-Azim. Also dieses Werk ist Jahrhunderte alt. Was hätte er geschrieben, hätte er mitbekommen, es gibt YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Das ist ja, er sagt hier, du sollst nicht jedem zuhören. Wie vielen kannst du zuhören in einer Stunde, wenn du irgendwo hingehst? Ein paar Leute. Aber jetzt TikTok, zack, 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 zack. Oder Instagram. Der dann erst recht. Dein Herz, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt, ist wie ein Schwamm. Es saugt alles auf. Wenn du einen Schwamm irgendwo hinlegst, wo es nass ist. Es saugt alles auf. Ob das Schmutz ist oder reines Wasser, es wird alles aufsaugen. So ist dein Herz. Also beschütze dein Herz. Lass es nicht alles aufnehmen. Besonders in Social Media. Wenn du Social Media unbedingt nutzen willst, dann nicht, dass du einfach dir alles schaust, was da kommt, sondern gehe in den bestimmten Kanal rein. Benutze Social Media, indem du suchst in der Leiste, du gehst nicht in Instagram oder TikTok und dann guckst du dir, okay, was ist das? Und was, ja, ich suche nach einem Vortrag und zwischen Vortrag und Vortrag hast 50.000 Sünden begangen. Du suchst einen Vortrag, dann geh in die Suchleiste, Vortrag, zack, 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 oder der Kanal von XY, damit der sofort kommt. Aber nicht, ich gucke mal, was es Neues gibt. Es ist uninteressant, was Neues gibt. Du weißt ganz genau, 99,9% ist Schwachsinn. Also selbst weltlich, abgesehen vom Religiösen, selbst weltlich Unsinn und Sünde. Warum schaust du dir dann alles an? Ja, ich guck, vielleicht kommt irgendwann eine Nasiha. Nach was? Nachdem du, das heißt, es ist jemand, der will seinen Schwamm benutzen, entschuldigt jetzt, ja, und saugt jetzt Blut, Urin, Schmutz, alles, was unrein ist, und sagt, ja, ich wollte, dass mein Schwamm Wasser bekommt. Geh doch sofort zum Wasser. Also benutze Social Media, indem du in die Suchleiste sofort und direkt schreibst, was du willst. Auf YouTube nicht, ich gucke mir, was es Neues gibt. Was möchtest du? Ich möchte Koran hören. Dann in die Suchleiste Al-Minshawi, rahimahullah, Surat Yasin. Abdul Basit, Surat Al-Isra. Oder von mir aus die neuen halt. Die Rezitation. Such dir aus, wenn du möchtest. Aber nicht, ich suche und ich guck mal. Willst du dein Herz wirklich verlieren? Möge Allah uns bewahren. Er soll sich mit wenig Lebensunterhalt zufrieden geben.
denn wenn er sich nach mehr sehnt, wird ihn das dazu zwingen, die Gesellschaft der Menschen aufzusuchen. Subhan Rabbi al-Azim. Wallahi, was für ein Unterschied zwischen den Gelehrten und den Menschen heute. Jetzt kommen einige und sagen, aber Sekunde mal, Uthman radiallahu anhu war reich und Abu Bakr radiallahu anhu war reich und Imam Abu Hanifa hatte auch Geld und Imam al-Bukhari hatte auch Geld. Sie haben nicht nach diesem Geld gesucht. Das Geld kam zu ihnen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, dessen Sorgen das Jenseits ist, dessen Sorge das Jenseits ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Angelegenheit versammeln, ja, auf jeden Fall. Und die Dunya wird zu ihm kommen, selbst wenn sie nicht will. Und derjenige, dessen Sorge das Diesseits ist, dem wird Allah seine Angelegenheit zerstreuen. Das heißt, er wird unzählige Baustellen haben in seinem Leben. Probleme hier, Probleme da, Kopfschmerzen hier, Kopfschmerzen da. Unruhe. Und er wird von der Dunya nur das bekommen, was ihm vorgeschrieben wurde. Der will mehr, aber er bekommt nicht mehr. Der andere, der will nicht mehr, ihm geht es um Al-Jannah, aber der bekommt Dunya. Das ist der Riesenunterschied zwischen den Leuten heute, die Religion, entschuldigt das Wort, missbrauchen, um an Dunya zu kommen. Denn sie sagen Dunya und Dunya und du musst, wenn du ein starker Muslim und so waren die Salafus Salih nicht. Die haben nicht gesagt, guck mal, die Dunya ist wichtig und wir brauchen die Dunya. Nein, 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 die haben gesagt, die Akhira ist wichtig, vergiss nicht die Dunya, da kam die Dunya. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Er soll sich mit wenig Lebensunterhalt zufrieden geben, denn wenn er sich nach mehr sehnt, wird ihn das dazu zwingen, die Gesellschaft der Menschen aufzusuchen. Er soll geduldig gegenüber dem sein, wer an Belästigung durch die Menschen, was er an Belästigung durch die Menschen erfährt, und nicht dem Lob über seine Zurückgezogenheit oder dem Tadel wegen seines Verzichts auf Gesellschaft lauschen, denn beides beeinflusst das Herz und hält ihn auf dem Weg zum Jenseits auf. Also entscheide dich immer mit Ikhlas. Du hast Kontakt zu den Leuten für Allah. Du ziehst dich zurück für Allah, nicht wegen den Menschen. Er soll einen rechtschaffenen Gefährten haben, bei dem er sich für einen Moment von der Mühe des ständigen Eifers ausruhen kann. Das hilft ihm in den übrigen Stunden. Du brauchst seine Geschwister, um was? Aufzutanken. Kein Mensch auf seiner Reise, du bist auf der Reise zu deinem Urlaubsort. Ein 5-Sterne-Hotel, Halal und so weiter, ja? Und du hast alles dort, offenes Buffet, Hammerurlaub. Jetzt stellen wir uns vor, du fährst jetzt mit dem Auto und kommst an eine Tankstelle. Du musst jetzt tanken. Wer von uns würde dann sagen, boah, die Tankstelle ist herrlich, die ist schön. Oh, guck mal, boah, guck mal, hier gibt's alles. Hier gibt's Milch und hier gibt's Getränke. Weißt du was? Ich bleib hier. Was mit dem 5-Sterne-Hotel? Nee, nee, guck mal, die Tankstelle ist schön. Du hast alles hier. Du hast was zu trinken, was zu essen und so weiter. Ja, aber das 5-Sterne-Hotel? Nee, nee, ich bleib hier. Macht das irgendein normaler Mensch? Man tankt auf, um weiterzugehen. Das ist die Dunya. Die Dunya ist die Tankstelle, damit du weiterkommst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du würdest ja gerne gar nichts mehr mit der Dunya zu tun haben. Du würdest ja gern schnurstracks zur Akhira fahren, aber du musst anhalten. So hat Allah uns erschaffen. Wir müssen essen. Wir müssen trinken. Wir müssen schlafen. Und wir brauchen Gesellschaft. Aber in Maßen. Und wenn Gesellschaft, dann nur Nützliches. Das heißt, In der Tankstelle musst du tanken, dann tankst du aber auch das Richtige, nicht das Falsche, dann geht der Motor kaputt. Du nimmst das, was du brauchst, Tank ist voll, weiter geht's zum Fünf-Sterne-Hotel. So lebt der Muslim in der Dunya. Ich muss gerade mal tanken. Halal bitte, ansonsten ist der Motor kaputt. Was haram ist oder was zu viel ist, stell dir mal vor, da gibt's nicht diese Sicherung, wenn Tank voll ist, dann geht's nicht mehr weiter. Was würde denn passieren? Tank ist voll, alles fließt runter. Dann bezahlst du unnötig. Oder nicht? Und das wirst du auch machen. Du wirst bezahlen mit deinem Vermögen. Und das ist dein Iman. Das sind deine Hasanat. Du bezahlst, weil du zu viel aufgenommen hast. Das reicht. Tank ist voll, geh weiter zu Allah Azza wa Jalla. Tank ist voll mit was? Mit Halal, meine ich. Halal Zeit verbracht, Halal ausgeruht, Halal, Allahu A'lam was, Halal gearbeitet, Halal. Es reicht, Tank ist voll, geh weiter zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er soll einen rechtschaffenen Gefährten haben, bei dem er sich für einen Moment von der Mühe des ständigen Eifers ausruhen kann. Das hilft ihm in den übrigen Stunden. Und wahre Geduld in der Zurückgezogenheit lässt sich nur mit der völligen Lossagung von der Welt erlangen. Und seine Gier nach ihr verschwindet nur, wenn er seine Hoffnung auf ein langes Leben aufgibt. Subhanallah. Er sagt, wie kannst du dieses Leben gering schätzen, verachten, nicht überbewerten. Sucht euch die Beschreibung, die ihr wollt. Indem du weißt, was die Akhira ist. Wie gerade an diesem Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen demjenigen, der will auf der Tankstelle bleiben, will seine 2 Wochen Urlaub dort verbringen, und der andere, der sagt, nee, ich bleibe hier eine Viertelstunde, von mir aus eine halbe Stunde, und dann fahre ich weiter zum Fünf-Sterne-Hotel. Warum handelt der eine so und der andere so? Der eine weiß nicht, was ihn erwartet im Fünf-Sterne-Hotel. Hat's vergessen. Kann es nicht richtig einschätzen, nicht richtig wertschätzen. Deswegen ist er geblendet vom Angebot in der Tankstelle. Der andere aber lässt sich nicht blenden. Der sieht das gar nicht. Guck mal, hier ist schönes Eis. Was für ein Eis? Guck mal, hier ist das. Guck mal, hier ist das. Nein. Wenn du auf etwas Schönes wartest, zum Beispiel ein schönes Essen, ein Festmahl, Hochzeitsessen, da sagt man sich, Junge, Habibi, heute ist Walima, Allahumma barik. Und du weißt ja, Mashallah, die Leute, Allahumma barik, zum Beispiel, Allahumma barik, muss man sagen, die Marokkaner, Mashallah, Allahumma barik, ja, deren Walaim, ja, auf jeden Fall, aber nicht nur die, ja, es gibt ja auch noch andere. Auf jeden Fall, nicht, dass du vorher dich satt isst. Ja, da erwartet dich was. Wie kann ich habe jetzt Hunger bekommen zum Beispiel. Nee, nichts essen. Da erwartet dich etwas. Das heißt, wenn ich weiß, es gibt was Besseres, bin ich bereit zu warten. Geduldig zu sein. Und das ist der wichtige Aspekt. Warum ich diese Dunya nicht gierig verschlinge, sondern nur so viel wie nötig hier aufnehme, um weiterzureisen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, und wahre Geduld in der Zurückgezogenheit lässt sich nur mit der völligen Lossagung von der Welt erlangen, und seine Gier nach ihr verschwindet nur, wenn er seine Hoffnung auf ein langes Leben aufgibt. Er soll sich vorstellen, dass er, wenn er morgens erwacht, den Abend nicht mehr erlebt. Und wenn er den Abend erreicht, den Morgen nicht mehr erlebt. So wird ihm das Ausharren für einen Tag erleichtert. Könntest du bitte an der Kamera ein bisschen heller machen, Barakallahu fik? Geh mal auf Menü. Nee, hier.
Sekunde, ich mach's. Okay, das, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Guck mal bitte das Kabel.
Ja, welches Kabel?
Das ist nicht hier. Guck mal in der Laptop-Tasche. Okay, das ist doch nicht da.
Alles gut, was für ein Kabel brauchst du schon?
Von der Kamera.
Ladekabel?
Ja, achso, ist schon dran, dann mach mal hier nur den Schalter an. Der ist nicht an. Jetzt muss der an sein. Genau.
So.
Okay, barklaufig. Also, er sagte, er soll sich vorstellen, dass er, wenn er morgens erwacht, den Abend nicht mehr erlebt und wenn er den Abend erreicht, den Morgen nicht mehr erlebt, so wird ihm das Ausharren für einen Tag erleichtert. Bleiben wir bei dem Beispiel Tankstelle. Sucht euch ein besseres Beispiel aus, wenn ihr was Besseres habt. Wie kann ich Nein sagen zu den Dingen, die in der Tankstelle sind? Wenn ich erwarte, es geht jetzt weiter. Du bist im Reisebus und jetzt seid ihr raus aus diesem Reisebus. Wie kann ich sagen, nee, ich werde jetzt nicht essen hier in dieser Raststätte, indem ich weiß, jeden Moment fährt der Bus weiter. Ich habe jetzt keine Zeit. Aber guck mal, da ist schönes Essen und so. Ja, ja, ist schön und gut, aber der Bus fährt. Jeden Moment fährt er weiter. Der hupt dann, zack, einsteigen bitte, wir wollen weiterfahren. So lebt der Muslim. Jeden Moment kommt meine Fahrt in Al-Akhira. Malakul Maut sagt, komm, jetzt geht's los. Also bereite ich mich vor auf diese Fahrt ins Jenseits. Dadurch kann ich diese Dunya besser meiden, ja, also diesen Drang nach Dunya. Ich sage jetzt nicht, dass es Haram ist, sondern es geht darum, dass wir es nicht übertreiben sollen. Weil die Menschen heutzutage, worum geht's? Also selbst diejenigen, die sagen, wenn du siehst, Dubai und so, worum geht's da? Zu 90%. Guck mal, wie schön die Häuser sind. Guck mal, wie schön das dies, die Wohnung ist. Guck mal, wie schön der Strand ist. Guck mal, hier kannst du viel Geld machen. Hier kannst du selbstständig sein und 10.000 Euro verdienen. Alles super, wenn's halal ist. Aber wird dir auch gesagt, guck mal, mashallah, hier hast du den Gelehrten XY, kannst lernen. Hier, mashallah, gibt es so viele Koranschulen für deine Kinder. Wird dir das gesagt oder wird dir nur gesagt, oh, hier 10.000 und hier das und hier das und hier kannst du mit der Yacht mal einen Ausflug. Der Fokus, das ist das Problem. Genieße die Dunya im Halal, okay, ist kein Problem. Aber was ist dein Fokus? Ist die Dunya in deinem Herzen oder in deiner Hand? Beide besitzen die Dunya. Aber der eine besitzt die Dunya, es ist in seiner Hand, er kann es loslassen. Und der andere, dessen Dunya ist im Herzen, die geht erst raus, wenn sein Herz raus ist. Und das ist der Unterschied. Und er soll häufig an den Tod und an die Einsamkeit des Grabes denken, besonders wenn sein Herz unter der Einsamkeit leidet. Und er soll sich vergegenwärtigen, dass derjenige, in dessen Herz sich nicht durch das Gedenken Allah und durch die Erkenntnis seiner Gegenwart ein Gefühl der Vertrautheit uns entwickelt hat, die Einsamkeit nach dem Tod nicht ertragen wird. Also wer sich in der Dunya einsam fühlt, obwohl Allah existiert, der hat also noch nicht die Stufe des Ihsan erreicht, dass du Allah anbetest, als ob du ihn sehen würdest.
Wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich. Du dienst Allah, als ob du ihn sehen würdest. Also du hast dieses Gefühl, Allah ist bei mir. Natürlich ist Allah Azza wa Jalla über seinem Thron. Aber du weißt, er hört mich, er sieht mich, er weiß über mich Bescheid, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wer nicht diese Geborgenheit, al-uns billah, in der Dunya empfindet, der wird im Grab alleine sein. Wer jedoch durch das Gedenken an Allah und seine Erkenntnis Vertrautheit erlangt, für den bleibt der Tod ein Zustand des Trostes. Denn der Tod zerstört nicht den Ort der Vertrautheit und Erkenntnis. Subhanallah. Uwais al-Qarni, rahimahullah ta'ala. Also das war der abschließende Aspekt im Werk. Jetzt nehmen wir ein paar Aussagen der Salaf und der Gelehrten über Al-Uns Billah Tabaraka wa Ta'ala. Uwais al-Qarni, rahimahullah, sagte, ich hätte nie gedacht, dass jemand seinen Herrn kennt und dennoch mit jemandem anderen Geborgenheit findet. Subhanallah. Wie vorhin im Beispiel. Du weißt, dein Urlaubsort, wie gut es ist, du bleibst aber auf der Strecke stehen und verbringst die eigentliche Zeit am Urlaubsort irgendwo anders in einer Raststätte. Kannst du das nachvollziehen? Also kannst du sagen, ja, warum nicht? Also das verstehe ich. So sagte Uwais al-Qarni rahimahullah, wer Allah kennt, du weißt, wer Allah ist. Und wie großartig er ist. Und wie großzügig er ist. Und was sein Lohn ist. Und du empfindest Geborgenheit bei dieser Dunya, die vergänglich ist. Und nicht bei Allah. Einige der Salaf sagten, wie arm sind die Leute dieser Welt. Sie verließen sie, ohne das Köstlichste darin gekostet zu haben. Es wurde gefragt, was ist das Köstlichste darin? Er sagte, die Vertrautheit mit Allah. Die Wonne seines Ansprechens und das Stehen vor ihm. Geborgenheit mit Allah. Dass du Allah ansprichst. Du liest Koran, du machst Dua, du machst Dhikr. Und das Stehen vor ihm, also im Gebet. Und es wurde gesagt, die Vertrautheit, Geborgenheit mit Allah ist ein strahlendes Licht, während die Vertrautheit mit den Menschen ein sicherer Kummer ist. Malik ibn Dinar sagt, wer nicht an der Zwiesprache mit Allah Vertrautheit findet, wenn du mit Allah redest, wer da keine Geborgenheit findet, oh, mir geht's so schön, ich empfinde gar nicht, dass ich alleine bin. Allah sieht mich gerade. Allah hört mich gerade. Wer nicht an der Zwiesprache mit Allah Vertrautheit findet, statt an der Zwiesprache mit den Geschöpfen, dessen Werke sind gering, dessen Herz ist blind und er hat sein Leben vergeudet. Der hat den Urlaubsort nicht erreicht. Also stell dir mal vor, jemand lebt sein ganzes Leben und er war noch nie an diesem Paradies auf Erden, diesem Urlaubsort. Das heißt, du hast was verpasst in deinem Leben. So haben sich die As-Salaf Al-Akhira betrachtet. Und die Geborgenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, ich hörte unseren Lehrer, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, sagen, es gibt im Diesseits ein Paradies. Wer es nicht betritt, wird das Paradies im Jenseits nicht betreten. Das Paradies im Diesseits ist Ibadah, Dhikrullah. Alles, was Gottesdienst ist. Und er sagte einmal zu mir, was können meine Feinde mit mir schon antun? Oder mir schon antun? Mein Paradies und mein Garten sind in meiner Brust.
Also das sind gewaltige Worte. Das sind gewaltige Worte. Er sagt, mein Paradies ist in meiner Brust. Bedeutet was? Die Glückseligkeit ist nicht durch die äußeren Sache, ist nicht abhängig, sondern vom Inneren. Du kannst mitten in der Wüste sein und hast so eine Glückseligkeit, besser als einer, der in einem 10-Sterne-Hotel ist. Wohin ich auch gehe, sie verlassen mich nicht. Dieser Paradies ist immer mit mir. Ich bin zufrieden mit Allah. Ich denke die ganze Zeit an Allah, subhanahu wa ta'ala. Diese Vorfreude, die Vorfreude auf die Begegnung mit Allah, das ist Genuss genug. Wenn jemand, auch wieder in der Dunya, der redet von irgendeiner herrlichen Einzimmerwohnung. Boah, guck mal, das Licht und so, das ist so groß und so. Das ist aber eine Einzimmerwohnung. Und du bekommst nächsten Monat eine Penthouse-Wohnung. Ein Schloss bekommst du. Wenn der jetzt über seine Einzimmerwohnung redet und wie schön und sie ist groß und gemütlich und so, du hörst das gar nicht. Diese Worte gelangen nicht ins Herz. Ja, und so weiter und Fußbodenheizung. Was? Entschuldige, ich war. Du bist mit dem Gedanken wo ganz anders. Wie viele Bäume eigentlich habe ich in diesem Garten? Ist da ein Bach oder sind da zwei? Das ist schon ein Fluss. Und der redet über Fußbodenheizung im Einzimmerwohnung. Du bist nicht da. Aber warum geschieht das bei uns nicht? Weil wir nicht an die Akhira denken. Gibt es die Akhira oder gibt es sie nicht? Gibt es Al-Jannah oder gibt es nicht? Hat Allah Al-Jannah vorbereitet oder hat das nicht? Existiert Al-Jannah schon oder existiert sie noch nicht? Warum denkst du dann nicht an Al-Jannah? Während er gefangen war, sagte Ibn al-Qayyim, über Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte er, wenn ich den Wert dieser Gunst mit dem Gold füllte, das so viel wie dieser Kerker wiegt, es wäre nicht genug, um dafür zu danken. Yani, wenn ich dieser Kerker, da wo ich jetzt drin bin, Wenn das alles Gold wäre, voller Gold, wenn ich das jetzt spenden würde, würde das nicht ausreichen als Dank gegenüber Allah für diese Gabe. Welche Gabe? Dass ich gerade hier bin. Wo denn? Im Kerker. Ja, sollen wir uns freuen auf Prüfungen? Du sollst die Prüfung nicht herbeiwünschen. Aber du sollst wissen, Allah prüft wen? Die er liebt. Und die Prüfung ist gewaltiger, je was mehr ist. Die Sünde oder der Glaube? Der Glaube. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, man wird geprüft entsprechend dem Glauben. Und er sagte, diejenigen, die am meisten geprüft werden, sind die Propheten, weil sie den stärksten Glauben haben. Dann die danach. Also im Glauben. Oder er sagte, ich könnte nicht genug danken dafür, was sie mir an Gutem dadurch verschafft haben. Also die, die mich eingesperrt haben. Und er sagte in einem Sujud, während er eingesperrt war, O Allah, hilf mir, deiner zu gedenken, dir zu danken und dich auf die beste Weise zu verehren. Ibn al-Qayyim sagt, und er pflegte dieses umfassende Bittgebet oft und mit Nachdruck zu sprechen. Und er war wo gerade? Gefangen. Und er sagte einmal, der wirklich Gefangene ist der, dessen Herz von seinem Herrn ferngehalten wird
Und der wahrhaft Gefangene ist der, den seine Begierde gefangen nimmt. Und als er in den Kerker gebracht wurde, er ist ja dort gestorben, rahimahullah ta'ala. Gefangen wegen seiner Aqida. Weil er die Lehre, die Aqida der Sahaba verteidigt hat, rahimahullah ta'ala. Als er also in diesen Kerker kam, und dann gab es ja Mauern, da rezitierte er die Aussage Allahs, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Da wurde zwischen ihnen eine Mauer errichtet, die ein Tor hat. Ihre Innenseite birgt Barmherzigkeit, während ihre Außenseite gegenüber den anderen die Strafe enthält. Diese Ayah spricht über wen? Über Yawm al-Qiyamah. Wie eine Mauer zwischen den Paradiesbewohnern, die ins Paradies kommen, und den Heuchlern, wie dort eine Mauer errichtet wird. Auf der einen Seite ist Gnade, da wo die Gläubigen sind. Auf der anderen Seite ist Strafe, da wo die Heuchler sind. Er sagt nun, ich bin jetzt im Gefängnis, möge Allah uns vor jeglichem Gefängnis bewahren. Ja Rabbi, prüfe uns nicht mit diesen Angelegenheiten. Ja Rabbi al-Alamin. Aber diese Gelehrten, deren Iman war so gewaltig, dass sie an diese Sachen denken. Er sagte sich, Alhamdulillah, ich bin auf dieser Seite. Auf der Seite derer, die Unrecht erfahren haben, nicht auf der anderen Seite, die Unrecht zufügen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass ich kein Ungerechter bin. Kein Unterdrücker. Ich wurde unterdrückt. Er hat nicht Allah angefleht, gib mir Unterdrückung. Kein Muslim wünscht sich das schlecht. Aber wenn Allah dich prüft, dann verstehe die Gunst in der Prüfung. Dann suche nach der Weisheit dieser Prüfung. Einer seiner Schüler bzw. Helfer, die immer mit ihm waren, war Ibrahim ibn Ahmed al-Ghayani. Er sagte, einige Tage später kam Shamsuddin ibn Sa'diddin al-Harrani zum Sheikh, also ibn Taymiyyah, rahimahullah, und teilte ihm mit, dass man ihn nach Alexandria bringen werde. Auch die Shuyukh der Tadmur, also, kamen zu ihm und informierten ihn darüber. Sie sagten zu ihm, all dies tun sie nur, damit du ihnen zustimmst, also nachgibst. Deine Position, deine Lehre, deine Aqida verlässt. Sie sind entschlossen, dich entweder zu töten, zu verbannen oder zu inhaftieren. Da sagte er zu ihnen, wenn sie mich töten, so ist es für mich das Märtyrertum. Wenn sie mich verbannen, so ist es für mich eine Auswanderung. Und selbst wenn sie mich nach Zypern verbannten, so würde ich die Menschen dort zu Allah rufen. Subhanallah. Vertreibe mich. Sehr schön. Nächste Da'wah. So würde ich die Menschen dort zu Allah rufen und sie würden mir antworten. Also sie würden mir, also einige davon, inshallah ta'ala, werden auch den Islam annehmen. Und wenn sie mich inhaftieren, so wäre das für mich ein Ort des Gottesdienstes. Und dann sagte er, ich bin wie ein Schaf. Wie auch immer man es wendet, wie auch immer man es hinlegt, es liegt dann auf Wolle. Dreh das Schaf um, wie du willst. Überall ist Wolle. Der Muslim, für den ist das leere Glas voll. Ist das halbe Glas. Nein, nein. Ist nicht halb leer oder halb voll. Das leere Glas ist voll Physikalisch auch heutzutage, nicht wahr? Es gibt nicht leer. Außer gut, Vakuum vielleicht oder so. Aber es ist gefüllt halt mit Luft. Der Muslim, wo ist die Dunya? Das Glas ist leer. Nein, nein. Die Dunya ist nicht da, weil ich sie gerade nicht brauche. Weil Allah Azza wa Jal mich bewahren wird. Also ist das Glas voller Gaben Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Da gaben sie die Hoffnung auf und zogen sich zurück. Dann berichtete er, als er mit dem Statthalter unterwegs nach Alexandria war, sagte jemand zu ihm, O mein Herr, also die reden jetzt mit Ibn Taymiyyah, das ist nun der Ort des Geduldübens. Sie wollen ihn festigen, ja. Hab Sabr. Ja, das ist jetzt ein Moment, wo du Sabr haben musst, geduldig sein musst. Da sagt er, nein. Vielmehr ist dies der Ort des Lobes und der Danksagung. Ich muss Allah danken. Ich muss Allah danken. Für was? Er hat mir das Wissen gegeben. Er hat mich recht geleitet, das Wissen zu verbreiten. Er hat mir erlaubt, in die Fußstapfen der Propheten zu treten. Das sind doch Gaben, oder nicht? Und Allah hat gesagt, er prüft. Also danke, ja Rabbi, dass du mich zu einem Nachfahren der Propheten gemacht hast. Er hätte auch irgendein ganz normaler Mensch sein können, der mit Wissenschaft nichts zu tun. Von mir aus betet er und so weiter, aber mit Wissenschaft nichts zu tun und so weiter. Er sagt, Alhamdulillah, dass ich mein Leben nutzen durfte, um diese Religion zu verteidigen. Er sagt, nein, vielmehr ist dies der Ort des Lobes und der Danksagung bei Allah. Es ist eine Freude und ein Glück in mein Herz herabgekommen. Wenn man es unter den Menschen von Scham und Misr, Syrien und Ägypten, aufteilen würde, würde es für sie alle ausreichen. Ich empfinde so viel Glückseligkeit, so viel Ruhe, es sprudelt. Wenn ich jedem was abgeben würde davon, würde er auch keine Kummer und Sorgen empfinden. Würde er auch diese Ruhe empfinden. Und wenn ich an diesem Ort Gold bei mir hätte und es ausgeben würde, so würde es nicht ein Zehntel der Gunst vergelten, in der ich mich befinde. Subhanallah. Yahya ibn Mu'adh sagte, wenn das Herz die Zurückgezogenheit liebt, so führt es diese Liebe zur Vertrautheit mit Allah. Also das heißt, warum brauchst du diese Momente, wo du alleine bist? Um die Geborgenheit mit Allah zu trainieren. Du bist jetzt alleine, da ist jetzt niemand, mit dem du reden kannst, auch kein Handy. Du hast jetzt nichts. Was mache ich jetzt? Du hast alles. Du hast Allah subhanahu wa ta'ala. Wer Allah hat, was hat er dann verloren? Und wer hat alles, und wer alles hat außer Allah, was hat er dann gewonnen? Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, also das Zitat nochmal, wenn das Herz die Zurückgezogenheit liebt, so führt es diese Liebe zur Vertrautheit mit Allah. Und wer mit Allah Vertrautheit findet, empfindet Einsamkeit gegenüber allem anderen. So wie jemand, der ein Hobby hat oder irgendeine Beschäftigung, die mag er. Und jetzt kommt jemand und sagt, kannst du mal das? Seine Seele sagt, aber ich würde doch gerne jetzt weitermachen. Derjenige, der Geborgenheit empfindet mit Allah, wenn er Koran liest, wenn er betet, wenn er an Allah denkt, wenn er Gutes tut, wenn er studiert, die Ausbildung macht, arbeitet mit der Absicht, näher zu kommen zu Allah. Mit der Arbeit kann ich Geld verdienen, spenden, meine Familie ernähren, diese Umma unterstützen und so weiter und so fort. Wer lebt für Allah, der hat keinen Spaß mehr an einem Leben nicht für Allah. Ich nutze meine Zeit nur noch in Anbetung oder in weltlichen Dingen, die mich näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, im Herzen gibt es eine Einsamkeit, die nur durch die Vertrautheit mit Allah verschwindet. Und in ihm, im Herzen, gibt es eine Traurigkeit, die nur durch die Freude an seiner Erkenntnis verschwindet, dass du mehr Allah erkennst. Und in ihm gibt es ein Bedürfnis, das ist das äußerste Maß an Abhängigkeit, das nur durch aufrichtige Zuflucht zu ihm gestillt werden kann. Selbst wenn man ihm die ganze Welt und alles, was in ihr ist, gebe, würde dieses Bedürfnis niemals verschwinden. Stell dir vor, jemand würde dir sagen, guck mal, ich mache dich jetzt zum Milliardär. Aber du verlässt den Islam. Betest nicht, liest kein Koran. Möge Allah uns vor dieser Prüfung bewahren. Ja Rabbi, prüfe uns nicht in unserem Glauben, ja Rabbi. Ja Rabbi, bringe uns nicht in Versuchung, ja Rabbi. Würdest du sagen, okay, alles klar, ich nehme die Milliarde? Du würdest Nein sagen. Aber nicht, dass du denkst, du bist toll. Du sagst jetzt Nein, weil die Prüfung gar nicht da ist. Möge Allah uns vor der Prüfung bewahren. Wenn die Milliarden da wären, Allahu a'lam, was du dann sagst. Deswegen, ja Rabbi, prüfe uns nicht. Das wollen wir gar nicht erst hören, dieses Angebot. Weil du nicht weißt, in diesem Moment bleibst du standhaft oder nicht. Es gab schon viele, die nicht standhaft waren. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte auch im Koran, von Biliam Bil'am, der unter den Kindern Israels, der war wissend und seine Bittgebete wurden erhört. Aber dann hat er seine Religion verkauft, um Dua gegen Musa zu machen, a.s. Und Allah azza wa jalla beschrieb ihn wie was? Kamathali al-Kalb in tahmil alayhi yalhath. Wie ein Hund, wenn du ihn mit etwas belastest, irgendwas drauflegst oder so, häschelt er, Zunge raus, häschelt. Und wenn du ihn lässt, häschelt er auch. Ein Hund macht das immer. Ob er gerade müde ist oder nicht, das gehört immer zu ihm. Ein Nimmersatt also. Jemand, der kriegt nie genug. Und er hatte Wissen. Aber die Versuchung, die Dunya hat ihn von der Religion weggebracht. Möge Allah uns davor bewahren. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte auch, die Stärke oder Schwäche der Vertrautheit, also uns, arabisch uns, nicht uns, also wir, das ist nicht das Deutsche, al-unsu billah. Die Vertrautheit, Geborgenheit mit Allah. Dass du empfindest, Allah ist bei mir. Nochmal mit was? Mit seinem Wissen, mit seinem Hören, mit seinem Sehen. Allah ist nicht überall. Allah ist über seinem Thron, subhanahu wa ta'ala. Aber Allah azza wa jalla sagte zu Musa und Harun, innani ma'akuma, ich bin mit euch beiden. Asma'u wa ara, höre und sehe. Dieses Mitsein, Al-Ma'iyya, bedeutet, durch sein Wissen, durch sein Hören, durch sein Sehen, durch seine Kunde, Jalla Jalalu. Also du empfindest, Allah ist mit mir. Dieses Empfinden, das ist Al-Uns Billah, die Geborgenheit, Vertrautheit, diese Ruhe. Alhamdulillah, Allah ist mit mir. Möge Allah mit uns sein. Er sagt, die Stärke oder Schwäche der Vertrautheit hängt vom Maß der Nähe ab. Al-Qurb. Al-Unsu Billah ist abhängig von Al-Qurb min Allah. Je näher du zu Allah bist, umso mehr Geborgenheit empfindest du. Das ist ja auch bei den Geschöpfen so. Wenn du jemanden nicht kennst, stell dir mal vor, du hast einen Termin mit jemandem, den siehst du jetzt zum ersten Mal. Hast du so ein unwohles Gefühl, boah, jetzt muss ich mit dem sitzen und was soll ich mit dem reden und so, was muss ich jetzt machen? Ja, sag mal, gucken sich erstmal eine Viertelstunde an. Salam alaikum. Alaikum salam. Oder nicht? Aber wenn du ihn kennst, ihn liebst, da vergeht die Zeit. Du weißt, was, schon 5 Stunden vorüber? Subhanallah, wir sind doch erst vor 5 Minuten gekommen. Wer Allah kennt, dessen Herz kriegt nie genug. Warum kriegen unsere Herzen aber genug, möge Allah uns erziehen? Weil wir Allah nicht genug kennen. Möge Allah uns erziehen. Möge Allah uns ihn kennenlernen lassen. Im Koran sind so viele wunderschöne Lehren, die wir noch nicht kennen. Und deswegen, ich wundere mich wirklich, wenn Leute über, was weiß ich, irgendein Schriftsteller oder oh, das Buch und dieses, oh, toll. Und hattest du schon mal so ein Gefühl in Bezug auf Koran? Es mag ja sein, von mir aus, der hat ein super Buch über Unternehmensführung. Ja, und du willst jetzt, ist ja gut. Ich sage ja nicht, dass Haram ist jetzt. Mir geht's nicht darum, mir geht's um das Gefühl. Also das Buch, das war der Hammer. Das Buch, das ist wirklich dieser Autor, als ob er mich kennen würde. Warum hast du nicht dieses Gefühl, wenn du Al-Quran liest? Weil du nicht weißt, was da drin steht. Ja, ich kann kein Arabisch. Keine Angst, auch die Arabisch können. Es geht nicht darum, es gibt ja auch die deutsche Übersetzung, sondern es geht darum, beschäftige ich mich mit dem Koran aus Sehnsucht. Dieses Buch über Unternehmensführung, gibt das Buch einem Menschen, der nichts mit Unternehmen zu tun hat, der sagt, was ist das, Chinesisch? Ich verstehe gar nichts. Warum findest du es aber der Hammer? Weil du eine Sehnsucht nach diesem Thema hast. Du interessierst dich für Unternehmensführung. Zum Beispiel, sucht euch aus, der eine liest ein Buch über Fußball. Oder über Autos. Warum empfindest du Genuss bei diesem Buch, bei dieser Zeitschrift? Weil du Interesse hast an diesem Thema. Hättest du Interesse an Allah, würdest du nie genug bekommen. Möge Allah unseren Glauben stärken. Wie Uthman radiallahu anhu sagte, würdet ihr Allah wahrlich lieben, ihr würdet nie genug bekommen vom Koran. Je näher das Herz seinem Herrn ist, desto stärker ist seine Vertrautheit mit ihm. Und je weiter es von ihm entfernt ist, desto größer ist die Entfernung zwischen ihm und seinem Herrn. Ibn al-Qayyim sagte auch, die Vertrautheit beginnt mit der Offenbarung der Namen Allahs. Die Vertrautheit schenken und mit denen sich das Herz verbindet. Er sagt, wie bekomme ich jetzt Al-Uns Billah? Ich muss wissen, wer Allah ist. Wie mache ich das? Durch die Namen Allahs. Wie der Name der Schöne. Al-Jamil. Der Gütige. Al-Barr. Der Feinfühlige. Al-Latif. Der Liebevolle. Al-Wadud. Der Nachsichtige. Al-Halim, der Barmherzige, Al-Rahim und andere Namen. Wenn wir die Namen Allahs kennen würden, verstehen würden, uns beschäftigen würden, dann wäre die Liebe zu Allah viel stärker. Schaut euch an, Allah Azza wa Jal beendet die meisten Ayat mit Namen Allahs. Die meisten. Und am meisten mit zwei Namen. Al-Alim und Hakim. Al-Alim und Hakim. Al-Aziz und Rahim. Al-Latif und Khabir. Warum? Damit wir ihn lieben. Damit wir diese Ayat genießen. Damit wir wissen, wer sagt das. Es sagt dieser da, dessen Namen am Ende der Ayat steht. Allah Jalla Jalaluhu. As-Sa'di Rahimahullah sagte, über diejenigen, die Al-Ihsan erreichen, diese Stufe, möge Allah uns dazu helfen, diese Stufe zu erreichen. Sie dienten dem Gott mit dem Glauben an seine Gegenwart. Was heißt Gegenwart? Nochmal, Ma'iyya also. Ja? Also, dass er mit ihnen ist. Nochmal, mit was? Mit Hören, Sehen, Wissen. Allah selbst ist nicht überall. Wenn wir sagen würden, Allah sei überall, erhaben ist Allah darüber, dann wäre er auch in den Geschöpfen drin. In den Tieren oder möge Allah bewahren. Das kann ja kein Muslim sagen. Allah ist überall. Allah ist überall mit seinem Wissen. Er weiß alles über alles Bescheid. Aber er hat selbst gesagt, dass er über dem Thron ist. Jalla Jalalu. Das hat der Prophet gesagt, alayhi salatu wassalam. Das haben die Sahaba gesagt. Und es gibt keinen einzigen Sahabi, der gesagt hat, ihr dürft nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Wie könnte auch ein Sahabi das überhaupt behaupten, wenn Allah selbst im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna es sagt? Also, Gegenwart hier, Ma'iyya, mit sein Allahs Azza wa Jal. So erreichten sie den Rang des Ihsan. Dieser Rang gehört zu den erhabensten und edelsten Stufen. Achtung, hört euch diese Lehren an. Doch die Seelen müssen stufenweise daran herangeführt werden. Das ist nicht mit Knopfdruck. Der Diener muss seine Seele immer wieder daran gewöhnen, bis sie sich daran gewöhnt und zu ihr hingezogen wird. Dann lebt der Diener mit beruhigtem Herzen bei seinem Herrn, froh und glücklich über dessen Nähe. Möge Allah uns dazu erziehen. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, jeder Gehorsame ist in Vertrautheit und jeder Ungehorsame ist in Entfremdung. Also bezüglich Allah. Bist du gehorsam, empfindest du Geborgenheit. Bist du ungehorsam, die Sünden, die lassen dich entfernen. Dann fühlst du dich so unruhig, so schlecht. Schaut euch an, die Ibadah, die Ibadah, der Genuss, der Nachgeschmack der Ibadah hält lange an, der Schöne. Aber bei der Sünde, sobald die Sünde zu Ende ist, ist es ein bitterer Nachgeschmack. Sofort. Dieser angebliche, vergängliche Genuss während der Sünde, der bleibt keine Sekunde mehr. Ja, aber ich denke, es hat Spaß gemacht. Aber du in dir drin, du gehst zugrunde. Du fühlst dich elend. Selbst diejenigen, die sündigen und immer wieder sündigen und nicht bereut haben, möge Allah uns bewahren. Glaubst du, die fühlen sich gut? Und schaut euch doch an, diese Leute, die in Saus und Braus leben, schaut euch doch, wer von euch würde gerne deren Leben leben? Du hörst nur, der eine ist vor Gericht wegen Allahu A'lam, ja, die und die Sünde. Der eine hat geklaut, der eine hat, das waren erfolgreiche Leute. Da denkst du, was klaut der denn? Der ist doch, der hat doch Geld. Aber er ist nie zufrieden. Er ist nie zufrieden. Deswegen will er die nächste Sünde, die nächste Sünde, die nächste Sünde, die nächste.
Wo ist jetzt der Genuss? Gibt keinen Genuss? Nächste. Wo ist der Genuss jetzt? Schon wieder weg. Die nächste Sünde.
Aber derjenige, der Allah anbetet, schaut euch Ramadan an. Möge Allah Ramadan von uns annehmen. Jetzt ist bald Dhul-Hijjah. Möge Allah uns erlauben, Dhul-Hijjah zu erreichen. Möge Allah uns stärken, Dhul-Hijjah zu beleben. Besonders die ersten 10 Tage dieses edlen Monats. Und noch empfindest du den Genuss des Ramadan, oder nicht? Alhamdulillah, Tarawih. Wenn du an Tarawih denkst oder an das Fasten denkst, Mashallah, Alhamdulillah, es war ein schöner Ramadan. Du hast noch einen schönen Nachgeschmack. Erinnere dich mal an deine Sünde, möge Allah uns vergeben. Denkst du, oh, das war was schön. Oder sagst du, Alhamdulillah, la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wie konnte ich nur? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ibn al-Jawzi sagt, wahre Vertrautheit entsteht nur durch gefestigten Gehorsam. Denn der Ungehorsam verursacht Entfremdung, während der Gehorsam das Feld der Vertrauten weitet. Während der Gehorsam das Feld der Vertrauten weitet. Ohne Wonne des Lebens, Genuss des Lebens, derjenigen, die vertraut mit Allah sind, entschuldigt, oh Wonne des Lebens, er sagt, oh wie schön ist der Genuss derer, die vertraut mit Allah sind, und oh Verlust der Entfremdeten. Wahab, Wuhayb ibn al-Ward sagte, wurde gefragt, findet jemand, der Allah ungehorsam ist, den Geschmack der Anbetung? Er sagte, nein. Und nicht einmal derjenige, der mit der Sünde nur liebäugelt. Subhanallah. Derjenige, der sündigt, der wird nicht den Geschmack der Ibadah richtig empfinden. Weil die Sünde ist wie verursacht Rost auf dem Herzen. Also musst du dein Herz reinigen, damit es die Ibadah richtig genießen kann. Ja, dann brauchst du ja gar nicht erst anzufangen. Doch, die Ibadah ist dieser Rostentferner. Und dann kannst du dein Herz polieren, und dann ist es wieder wunderschön. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, wer das ewige Glück will, der soll an der Schwelle der Dienerschaft festhalten. Also wer glücklich sein will in der Dunya und Yawm al-Qiyamah, der soll immer an diesem Tor bleiben. Welches Tor? Der Anbetung Allahs. Er soll immer Allah anflehen. Nimm mich auf, ja Rabbi. Ibn al-Qayyim sagt das auch an einer anderen Stelle. Der Diener ist immer vor dem Tor Allahs. Er fleht immer Allah an, um Eintritt gewährt zu bekommen, bis das Tor sich öffnet und das Herz eben eintritt in diese Gnade Allahs, tabaraka wa ta'ala. Möge Allah uns den Genuss der Geborgenheit durch ihn bescheren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit seiner Liebe füllen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alles andere aus unseren Herzen entnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Dunya nicht zu unserer Versuchung machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, die Dunya zu nutzen, um ihm näher zu kommen. Möge Allah uns davor bewahren, die Dunya zu nutzen, um ihm nicht näher zu kommen, sondern um uns von ihnen zu entfernen. Möge Allah Azza wa Jalla vor der Entfremdung bewahren. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.